descendo a fatica.
So höre ich jetzt, Sie sagen, ich bin Atheist, ich bin jetzt nicht ein gläubiger Christ, wie es hier dort vermittelt wurde, und ich sollte das genauso achten. Das muss ich natürlich ein Stück kommentieren, wie ich das tue. Ich bin darauf vorbereitet, dass das nicht genau das wiedergibt, was Sie jetzt sagen wollen, aber Sie fragen mich ja. Und wir sammeln weiter. Immerhin freue ich mich sehr, dass es möglich ist, dass Sie als Atheist seit vielen Jahren finden, das hat irgendwas Ihnen mitzuteilen, was ich doch im Raum der Religion sage. Denn so sollte es sein. Wir sammeln einfach weiter mal. Ja. Da hätte ich Zweifel, aber wie stabil kann die katholische Kirche sein, ohne Ketzer zu verbrennen? Das wüsste ich anders, aber gut. Gut, nehmen wir mal an, das wäre so. Gäbe es dann immer noch einen Bestand des Katholizismus? Das ist eine interessante Frage. Kann man Dogmatik halten, ohne dass man Heretiker definiert? Ist eine Lehrtradition im Amtsbesitz der Wahrheitsgarantie aufzubauen ohne Unterdrückung von Menschen? Was ist eine Stabilität wert, die sich rein zentralistisch um die Macht einer Führergestalt im Vatikan gruppiert und schart? Und welche tönernen Gebilde lassen sich aufbauen auf ein solches Fundament? Was ist es mit der Stabilität? Fangen wir einfach weiter zusammen. Also Atheismus und Kirche haben wir bisher.
Und da frage ich mich, warum ist das denn so, dass die Geschichte immer wieder in den Hintergrundgeschichte geht? Ich komme aus einem Land, wo ich sagte, wo er ist. Und da gibt es auch ewig Geschichte, glaube ich, hat der Grund als richtig, ja, für alles verantwortlich erklärt. Und dann fragt sich, warum wird das zugelassen, dass er so eine Ungerechtigkeit gibt. All diese Geschichten, was Sie heute erzählen, ja. Warum bleibt es so? Warum?
Ich bin sehr dankbar für die Frage. Ich gebe das akustisch nochmal wieder. Wenn doch in der Geschichte so viel gelitten wird, wie vereinbart sich das damit, dass Gott ist, warum lässt er das denn alles zu? Das ist ein Punkt, auf den ich gerne noch hätte eingehen wollen. Und ich tue das im Nachtrag jetzt verbunden mit Jan Hus. Wir haben da wirklich einen Schlüssel für die Antwort dieses Problems und können noch ein Stückchen radikaler sogar die Verinnerlichung des Glaubens formulieren. Ja.
Als Protestant auf unsere Kirche, meine Kirche war ja auch nicht der Widerstandsort, hat aber 1945 ein Schuldbekenntnis abgegeben in Stuttgart. Wann bräuchte es mal in der katholischen Kirche auch sich mal öffentlich dazu zu bekennen und sich zu entschuldigen?
Ja. Ist nicht die katholische und die protestantische Kirche, was die Frage der Ehrlichkeit auch im Umgang mit eigener Geschichte und Verfehlung angeht, ein Stückchen nuancierter zumindest, wir wollen es vorsichtig ausdrücken. 1947 in Stuttgart, das Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche, Niemöller war damals vor allem federführend. Bei der katholischen Kirche, ich will nicht schon die Antwort geben, verhält sich anders, das muss ich sagen. Ja.
Lauter.
Ja, komm schon. Jetzt kommen wir von der Armut, die Jan Hus forderte, zur Politik des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der EU. angeführt von der Kanzlerin gleich hier im Reichstag und Herrn Schäuble, gerade in Brüssel, im Umgang mit Griechenland. Könnte man sich eine Menge zu denken, ich werde es probieren. Ist aber keine theologische Frage mehr. Was lernen wir vom Jan Hus der Gegenwart? Das ist die entscheidende Frage. Ich hoffe, gezeigt zu haben, dass eine bestimmte Existenzform verpflichtend wird und man unterhalb des Anspruchs eigentlich selber nicht mehr sich recht verstehen kann. Als Christ habe ich dabei gesagt, aber Sie würden sogar sagen, leuchtet mir als Atheist sogar. Mensch ist Mensch, also mal los. Vielleicht sollte ich das tatsächlich noch ein Stückchen verdeutlichen, indem ein paar Realbezüge der Gegenwart politisch, gesellschaftlich sich damit verbinden. Ja.
Inwieweit hat Ihnen die Beschäftigung mit Jan Hus geholfen bei der Verarbeitung eigener Verletzungen und Kränkungen? Sie waren ja auch Ketzer in der katholischen Kirche.
Bin's noch. Was das mit mir zu tun hat, möchten Sie wissen. Ich glaube, es wird an der Zeit, dass die Fragen auch beantwortet werden. Oder hätten Sie ganz dringend noch dies und das nachzutragen? Sie finden in diesem Buch übrigens über 30 Seiten Tabellen über Geschichte, wie die Zeitgeschichte damals war, in der Kirche, der Gesellschaft, im Leben von Jan Hus, das Konzil, in Konstanz kurz das Ganze eingebettet in den Zeitrahmen, so dass vieles, was in so einem Vortrag gar nicht möglich wäre, außer wir kündigen das an als Geschichtsseminar, nicht als Vortrag in der Urania, also weggelassen werden musste, um einen solchen Vortrag suggerieren. Mal der Reihe nach vielleicht entlang den Fragen, die Sie stellen. Und beginnen bei der vorletzten Frage. Was hat Jan Hus und seine Person denn mit uns Heutigen zu tun? Ich glaube, wir können sagen, es ist die Verlebendigung des Beispiels, das wir im Neuen Testament in der Person Jesu vorfinden. Wir nennen Jesus den Christus und benennen uns entsprechend selber als Christen. Aber was verpflichtet uns dazu? Søren Kierkegaard hat auf seine Weise das nach dem Tode des Bischofs Martensen in Kopenhagen durchprobiert. Als er nämlich hörte, wie am Grabe auch Bischof Martensen Worte fallen, wie er war ein wahrer Wahrheitszeuge. Und das erscheint Kierkegaard derart blasphemisch. Ein Mann, der alles getan hat, den christlichen Glauben mit jeglicher Philosophie zu verbessern, kann kein Wahrheitszeuge sein. Ein Wahrheitszeuge ist ein Märtyrer und das war ja Martensen ganz bestimmt nicht. Also ist alles verlogen, was Sie da reden. Und so beginnt der Kirchenkampf damals in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts bei Søren Kierkegaard, von dem ich Ihnen zwei Formeln schon nahegebracht habe. Glauben ist Existenzmitteilung und Hinführung zur persönlichen Identität, die Überwindung der Zerspaltenheit, die es bedeutet, im Grunde verzweifelt zu sein. Glaube als Heilmittel, endlich eine Identität zu bilden, die die Angst überwindet und die Brüche aufhebt. All sowas lehrt uns die Person des Jan Hus. Was sie uns nicht lehrt, ist die psychologische Erweiterung, die ich jetzt ständig dabei sage, die aber nach meiner Schätzung im Protestantismus weit abgehalten wird, die Theologenschaft protestantischerseits, soweit ich es sehe, weigert sich bis heute, dass man Bibellektüre, dass man Glaubenslehre verbindet mit den Fragen, die aus der Psychologie und der menschlichen Existenz kommen. Das Beste ist die Integration der Existenzphilosophie in die Bultmannsche Exegese, das ist jetzt 70 Jahre her. Es ist psychologisch nicht wirklich weitergekommen. Das macht, simpel gesprochen, die Pasteure im Protestantismus sehr hilflos. Sie müssen Seelsorge pflegen, aber was sollen Sie in der Bibel? Sie können dabei sein, aber wovon sollen Sie wirklich predigen? Wie trägt es den Glauben? und dann flüchten sie in inhaltslose Redensarten. Oder sie predigen die Sprache Kanaans und dann versteht es kein Mensch. Es ist wirklich bedauernswert, es gibt den Integrationspunkt nicht, der die Sprache der Bibel symbolisch interpretiert, auf dem Hintergrund der Sprache, die die menschliche Seele redet. All das bringt uns Jan Hus bei, weil er an der Zerrissenheit leidet in der Hypothek von Jahrhunderten. Er formuliert ein Problem, das noch lange nicht gelöst ist. Nun fragt hier, hören am Ende, was haben Sie denn für eine Hoffnung in der katholischen Kirche? Wie lange wollen Sie selber Ketzer bleiben, fragen Sie. Ich habe hier im Buch geantwortet und kann es jetzt auch nochmal vor Ihnen. Es ist nicht möglich, darauf zu warten, dass Papst Franziskus oder wer auch immer eine Art von Scharrevolution, eine grüne Revolution von oben seiner Kirche verordnet. Es ist nicht möglich. Wir können Hoffnung nicht aussitzen auf irgendeine ferne Zukunft, die uns dann erlauben könnte, endlich so zu leben, wovon wir wissen, dass wir leben sollten. Wir können nur gerade stehen für uns heute, und zwar jetzt unter den Bedingungen, unter denen wir antreten. Das hat Jan Hus getan. Wie die Kirche wird, ob sie besser wird, oder so schlecht bleibt, wie er sie findet, ist genauso egal wie das, was die Mitwelt und die Nachwelt von uns hat. Die Frage ist ganz entscheidend, was glauben wir, dass Jesus Christus als der Herr über unser Leben und Tod zu uns sagen wird, wenn wir uns ihm übergeben. Das ist der Kern und die ganze Botschaft. Ich habe, glaube ich, hier schon mal zitiert, dass Sie das auch unter atheistischen Voraussetzungen vielleicht nachgebildet finden könnten. Ich entsinne mich, dass, glaube ich, 1932 Erich Mühsam gleich nach der Machtergreifung der Nazis verhaftet wurde. Die rote Judensau, sprach Goebbels, gehört ins Konzentrationslager. Und man führte vor, Erich Mühsam machte alles falsch. Er war ein Anarchist, mit einem solchen Mann konnte man nicht Staat machen. Er war ein Dichter, kein Propagandist. Er war ein Kommunist, aber auch nicht orthodox. Er war mehr bei Kautsky als bei Lenin. Es passte ihm keine Schublade. Ganz sicher nicht zu den Schubladen der Nazis. Also ließ man nachts antreten, er sollte das Horst Wessel-Lied singen. Kennen das noch die Älteren? Ich hoffe nicht. Nein, singen tue ich es nicht, aber die Reihen festgeschlossen, SA marschiert den gleichen Schritt und tritt Kameraden von Rotfront erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Das war der Mythos vom Marsch auf die Feldherrnhalle in München. Sollte er singen. Vor angelegten Gewehrläufen. Erich Mühsam sang. Völker, höre die Signale, auf zum letzten Gefecht, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Sie schossen über seinen Kopf hinweg, um ihn noch länger quälen zu können. Ich gebe das Beispiel nur, um Sie zu fragen, was geht in solchen Menschen vor sich? Oder in Guantanamo oder in allen Folterlagern? Was machen Menschen, die man unschuldig verhaftet? Sie kämpfen eigentlich, es ist jetzt egal für welche Theorie, es geht nicht mehr um Kautsky, Lenin und was sie wollen, es geht darum, was bin ich für ein Mensch. Ja. Diese Identität ist es. Ich füge jetzt allerdings, Mühsam war zweifelsohne Atheist, ich füge hinzu, dass dahinter eine Frage steht, die ins Absolute greift. Die völlige Vergleichgültigung von dem, was alle anderen Menschen sagen, wirft die Persönlichkeit zurück in einen Raum, in dem alles darauf wartet, dass eine andere Person es empfängt, die in der Geschichte nicht ist, in der Gesellschaft nicht ist, eigentlich nirgendwo ist. Und dieses, was die Atheisten in der Wirklichkeit leugnen, ist das, was die Gläubigen Gott nennen. Die Atheisten haben recht, wenn sie es in der Wirklichkeit leugnen, und ich behaupte, die Gläubigen haben recht, weil sie es brauchen, um der Wirklichkeit standzuhalten. Aber das ist jetzt meine Meinung. Andere Fragen haben Sie jetzt. Was ist die Stabilität der katholischen Kirche? Man kann sehr stabil sein, indem man sich zunehmend ins Museum setzt. Die Museumsinsel hier in Berlin ist stabil, ich glaube und hoffe sogar, es gibt sie in 500 oder in 2000 Jahren noch so lang wie die Objekte, die sie ausstellt, dauert sie sagen. Aber das ist noch länger. Es ist nur das Leben im Grunde, das konserviert wird. Und dass man zum Besuch und des Lernens für die Akademie übernimmt. Niemand erwartet, dass wir leben wie Achill vor Troja. Wir bewundern die Keramiken, auf denen das dargestellt ist. Aber wir wollen nicht nach Troja. Das ist deutlich. So ähnlich kann in der katholischen Kirche geredet werden, museal, von Jesus Christus, indem man alles in eine prachtvolle Umgebung bringt, die man sogar bewundern mag. Am Ende ist der Petersdom sogar ein großartiges Beispiel für die Schönheit und die Wahrheit des Glaubens. Doch Touristen fahren dahin. Die Schönheit der Sixtinischen Kapelle ohne Zweifel, die Peterskuppel. Und da steht doch dran, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Gibt es Schöneres? Wir müssten schon hören, 1517 auf Martin Luther. Die kleine, vergleichbar sehr kleine Schlosskirche in Wittenberg. Da hämmert er unter anderem, ich glaube, die These 83 an, wenn schon der Papst den Dom zu St. Peter bauen will, es war noch nicht so weit unter Julius II., warum, wo er selbst der reichste Crassus ist, nimmt er dafür nicht wenigstens sein Eigengeld, statt dass der Arm gläubig ist? Das wäre Christus. Der Petersdom beweist überhaupt gar nichts. Vergleichen Sie das kleine Wittenberg mit dem gigantischen Rom, sind Ihnen die Proportionen klar. Und es dämmert Ihnen die Wahrscheinlichkeit, wo das Leben ist und wo man nur noch so tut, wie wenn es wäre. Ich rede jetzt tatsächlich so, wie kurz vor Weihnachten Papst Franziskus selbst geredet hat vor seinen Kardinälen. Sie sind museal, verlogen. Sie sind faul. Sie haben keinen Witz. Sie kümmern sich um gar nichts. Eine hohe Anzahl von Gehobtheit, ich könnte Ihnen das vorlesen, Herr Hörn, zitiert das in voller Länge, es lässt sich lesen. Macht jetzt dieser Papst eine neue Kirche? Ich glaube, nochmal sagen zu müssen, es ist nicht unsere Frage, was ein alter Mann in Rom macht. Die Frage ist, was wir selber machen. Nur das ist so. Die ganze Stabilität dessen, was Kirche heißt, liegt in den Menschen, nirgendwo sonst. Dann allerdings muss ich im Sinn von Jan Hus und von Calvin oder vorweg von Jean Wycliffe sagen, dass viel wichtiger als alle sichtbaren Kirchen, ich gebrauche das jetzt mal lästerlicherweise im Plural, die unsichtbare Kirche ist. An die möchte ich wirklich glauben. Ich habe als Junge mich begeistert für Mahatma Gandhi. Ich wusste, dass ich niemals lernen werde, wie man Menschen auf Befehl tötet. Aber es gab dafür in der katholischen Kirche nicht die mindeste Erlaubnis. Kein Katholik, Weihnachtsansprache 56 aus dem Munde Pius XII, hat ein Recht, sich auf das Gewissen zu berufen und den Wehrdienst zu verweigern. Da war ich 16. Und wusste, der Papst hat Unrecht. Das kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Geholfen hat mir damals Mahatma Gandhi. Ein Pazifist. Und ich dachte, dieser Hindu ist näher an der Botschaft Jesu als der Papst in Rom. Außerordentlich. Die unsichtbare Kirche. Mahatma Gandhi gehört zu der Kirche, die den Namen Jesu verdient. Und Abweichungen sind möglich in jede Richtung. Gehen Sie auf die Suche nach dem, was Christum treibt, hätte Luther gesagt, da finden Sie lauter Freunde. Aber Sie können sie nicht mehr einordnen. Die Frage, an welche Institution Sie Kirchensteuer zahlen, ist relativ egal, was Sie für Menschen sind. Ich sage es auf die einfachste Weise, nämlich meines Vaters. Von dem wird berichtet, er war ein Protestant, dass der Pastor zu ihm kam, als er eine Katholikin heiratete und fragte, wie er ein Treffermann sowas tun könnte. Mein Vater sagt nach dem Zeugnis meiner Tante, zu dem Pastor, wenn meine Kinder werden, wie meine Frau schon ist, dann soll es wohl gut genug sein. Und jetzt, ich übersetze die Sprache eines Bergmanns, Söhne von Bergleuten, die Theologie studieren, sind immer gefährlich, wie sie wissen, dahin, dass er hätte sagen wollen, jeden Sonntag redet ihr schaffend von der Liebe Gottes, die bei den Menschen ist. Nun lieben sich zwei Menschen und schon müsst ihr dazwischen kommen, weil ihr fürchtet, dass die Nachkommen die Kirchensteuer nicht in eure Kasse zahlen. Es geht darum, was es für Menschen sind. Wenn das nicht Christus ist, wo denn dann? Und wenn ihr Pastöre das nicht meint, dann müsst ihr bloß euch um euch selber drehen. Dann seid ihr in meinem Hause nicht willkommen. So sei es auch. In die Richtung kann man jetzt nicht weitermachen. Was ist es mit der Ketzerei und was hat Jan Hus mit mir zu tun? Viel weniger als Sie glauben. Richtig aber bleibt, wenn ich von mir selber sprechen darf, meine Entdeckung war, als Priester, dass ich Seelsorge nur treiben könnte, wenn ich von der Not der Menschen mehr begreife als im ganzen Theologiestudium. Vieles hatte ich in der Existenzphilosophie, in der Dichtung, Dostojewski und so weiter gelernt. Aber es langte nicht aus, ich dachte, ich muss das ergänzen durch das Unbewusste, die Tiefenpsychologie und integrieren. Ich muss wissen, was Neurosen sind, was Verdrängungen sind, Wiederholungszwänge sind, den ganzen Abschaum, die 6 Siebtel unterhalb des Bewusstseins. Ich muss verstehen, wie Menschen gesund werden von Krankheiten, die aus der Angst der Seele kommen. Und ich war überzeugt, dass man die Bibel dann entsprechend lesen muss, symbolisch. So dass man vor allem die Wundererzählung, die mythischen Traditionen, die Märchenelemente der Bibel, die Konsensationsstellen des Religiösen so interpretiert, dass Menschen damit was anfangen können. Und ich dachte, das hilft der katholischen Kirche doch. Was Besseres kann hier nicht blühen. Weit gefehlt, im Buche Markus hatte ich schon in 2 Bänden dargetan, dass an den Teufel zu glauben nicht nötig ist, eigentlich archaischer Aberglaube ist. Das vergab nicht Kardinal Josef Ratzinger, Chef der Glaubenskongregation zu Rom. Das wusste ich nicht, das hatte ich vor ein paar Jahren überhaupt erst erfahren. Wurde geleugnet, aber so war die Spur, die aufgenommen wurde. Es gab einen Grund, und ich erläutere jetzt mal gerne, was gemeint ist. Wir haben tatsächlich 1990, der Erzbischof in Paderborn, Johannes Joachim Degenhardt, und ich debattiert, wie man interpretieren könnte das 1. Kapitel der Apostelgeschichte, die Erzählung von der Himmelfahrt Jesu. Mein Bischof bestand darauf, dass das in der Bibel steht, was nicht zu leugnen ist, und dass, weil es in der Bibel ist, wahr sein muss, was ich nie hätte leugnen wollen, und dass die Wahrheit dessen, was in der Bibel steht, historisch sein muss, was ich kraftvoll nur noch entschlossen war zu leugnen. Die Himmelfahrt Jesu kann nicht historisch objektiv stattgefunden haben. Aber darauf beharrte der Bischof. 40 Tage nach Ostern steht da, objektiv, man muss es gesehen haben. Also, dass wir Probleme derart hatten, ob man es hätte mit dem Kamerateam vom ZDF aufnehmen können. Das weiß ich nicht, Fabian. Ich sage, doch, das müssen Sie wissen, wenn man sehen konnte. Eine Kamera bildet nur ab die optische Chemie unseres Auges und ersetzt unser Interpretationsgehirn durch eine Kamera, die es aufzeichnet, aber dann unserem Gehirn vorspielt. Was wir nicht sehen können, kann auch keine Kamera aufnehmen. Das ist mir egal, das weiß ich nicht. Gut, sag ich, wenn Sie nicht wissen, wie man die Objektivität der Himmelfahrt definiert, dürften wir dann vielleicht sagen, es ist ein Bild. Es muss gar nicht objektiv sein. Und auch die 40 Tage und der Ölberg muss nicht sein. Nein, dann glauben Sie nicht. Ich kam nicht einmal dazu zu sagen, wie ich denn glaube. Die Himmelfahrt Jesu. Ich erlaube mir, Ihnen das noch fortzuführen, damit Sie den kommenden Donnerstag vielleicht nicht nur als Vatertag missbrauchen. Es hätte was zu sagen. Und wir sind sogar bei der Frage, was machen wir mit Griechenland? Ich komme sofort darauf. Sie haben in dem Bild der Himmelfahrt Jesu bei Lukas, der es aufzeichnet, das Kontrastbild zu der Himmelfahrt des Reichsgründers Roms, des Romulus. Der fährt zum Himmel während einer Militärparade unter Blitz und Donner und erscheint später den Vätern, um ihnen zu sagen, sie sollen das römische Imperium über die ganze Welt ausdehnen. Etwas Ähnliches sagt der Christus nach Ostern auch. Predigt meine Botschaft der ganzen Welt, sagt er. Die Vergleichbarkeit ist außer Frage. Aber mit Mal wird es zur Entscheidung, an wessen Größe wir glauben. Des römischen Cäsar, organisierten Massenmördern als Befehlshaber der römischen Legion, des Gewaltrechts, das sich über die Erde dehnt und dann behauptet, Frieden zu sein, einer Politik, die nur den Sieg Frieden will und die Hegemonialansprüche universalisiert, kein Problem hat bis heute abgewehrt. Die Pax Romana genauso wenig wie die Pax Amerikaner. All das setzt sich fort. Und nun erklärt Lukas, dass Romulus überhaupt nicht zum Himmel auffuhr. Das ist reine Ideologie zur Festigung des Machtanspruchs des jüdischen Kaiserhauses. Wenn überhaupt dieses Bild irgendeinen Sinn macht, dann müsste man es verknüpfen mit Jesu Botschaft. Was groß ist vor Gott, ist nicht das, was sich über andere als Herrscher setzt, sondern was sich niederbeugt, dem Schwächsten zu helfen. Das ist groß, das steht bei Gott. Dazu kann man aufblicken, weil es ein wahres Ideal ist. Und so kehrt zurück in diese Welt, wenn das Himmelfahrt wäre, wäre es eine Revolution. Und es bezieht sich natürlich genauso auf die Wirtschaftsfragen. Was machen wir mit denen, die am ärmsten dran sind? Ich mache das jetzt geschwinde, ich werde über Wirtschaft vielleicht irgendwann auch mal in der Urania reden, aber nicht jetzt. Das Possenstück ist, dass sogar der IWF, der Internationale Währungsfonds, eigentlich die internationale Krake der Dollar-Ausdehnung der Amerikaner am Ende des Zweiten Weltkriegs entschlossen war, vor 2 Jahren mit einem Schuldenschnitt die Not Griechenlands endlich einzufangen. Wir diskutieren gerade heute, am jetzigen Dienstag, ob 750 Millionen von den Griechen gezahlt werden, um ihre Schulden zu begleichen, damit sie 7 Milliarden bekommen, damit sie 12 Milliarden Schulden bezahlen. Sie müssen in der Spirale immer mehr Schulden machen, um die Schulden zu bezahlen, damit sie sich noch mehr verschulden und damit sie noch in 50 Jahren Schulden bezahlen. Wem hilft das zum Teufel? Außer dem Kapital, das nie die Nase voll kriegt. Bankenrettung nennt man das. Und darum müssen wir die Bankenrettung auch kosten. So können wir jetzt dranbleiben. Warum hört man nicht auf die vernünftigen Vorschläge von Herrn Varoufakis? Er hat ein kleines Bändchen geschrieben, in dem steht, wie man unter bestehenden Gesetzen, ohne irgendeinen zu brechen, einen vernünftigen Vertrag abschließen könnte, wobei Geldgaben derart investiert werden, dass Wirtschaftswachstum tatsächlich dahin führt, ohne neue Kreditaufnahmen Schulden zurückzahlen zu können. Dann bräuchte man als erstes nicht neue Kredite zum Zurückzahlen der alten Schulden, sondern endlich, damit die Renten bezahlt werden, Krankenkassen bezahlt werden, Arbeitsplätze bezahlt werden, bei einem Volk von 50% jugendlichen Arbeitslosen. Das war am zweiten Tage, als Tsipras gewählt wurde, in Athen. Als allererstes das Versprechen, dass jeder, der krank ist, behandelt wird, endlich wieder behandelt wird. Aber das ist besser als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da können Sie liegen auf der ersten Stufe des Hospitals. Haben Sie nicht eine Kreditkarte, auf der steht, dass Sie zahlungsfähig, dass Sie liquide sind, holt Sie der Teufel, kein Arzt darf Sie bezahlen und behandeln. Sie gehören nicht in den Kreis der Behandlungswürdigen, denn Sie haben nicht die Eintrittskarte in Form Ihres Kredits. So soll das werden in Griechenland. Ist schon, wenn diese weiter das Sagen haben. Und das bedeutet den Umgang mit Griechenland. Es wäre eine wirkliche Gefahr. Ganz Europa könnte sich ändern, wenn wir lernen könnten, wie man mit Menschen umgeht, die im Dreck sitzen. Was zu tun wäre. Sonnenklar, ich empfehle an dieser Stelle sehr zu lesen, den globalen Minotaurus, das war Varoufakis Meisterleistung, er meint damit die amerikanische Wirtschaft, die die höchsten Ausgangsschulden hat, da ist Griechenland ein Waisenknabe. Vor allem bei den Chinesen. Die amerikanische Wirtschaft, also der Nettoexport, ist so negativ bei den Amerikanern, dass sie parasitär für die gesamte Weltwirtschaft leben. Das ist ein unterirdischer Minotaurus, der dauernd neue Opfer braucht. Wie in der kretischen Sage, Athen musste immer wieder 7 Jungfrauen verfüttern, dass dieses Ungeheuer leben konnte. Bis das Theseus kam. Dann war Schluss. Ich wünsche mir für heute Abend, dass Sie so einen Theseus finden, der die Sache für Sie löst. Ich danke Ihnen.